Mit wem teilst du dein innerstes Ich? Mit wem teilst du das normalerweise nicht mit deinem Vorgesetzten? So. Wenn Unternehmen das tatsächlich umsetzen wollen oder auf ihre Agenda draufsetzen wollen, dann, müsste, und das ist jetzt nur offen in den Raum gesprochen, aber dann müssten Führungskräfte zusätzlich zu ihren fachlichen Führungsfähigkeiten Leadership Skills haben, beziehungsweise so in der Lage sein, sich mit einem Menschen auf einer psychosozialen Ebene zu unterhalten, beziehungsweise mit denen zu interagieren.
Rebellentalk, der große Freiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Rister aus einem richtig, richtig schönen, kalten, sonnigen Hamburg. Moin, moin.
Das war schon wieder Geschwätz. Moin, moin.
Ja, moin halt, nicht?
Ja, moin.
Ja, moin.
Und ein bisschen langgezogen. Moin.
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 Ja,
moin.
Ja, auf moin. Jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir heute einen ganz tollen Gast. Nämlich den Alexander Rehberg. Mittlerweile ein alter Freund von uns, der mal zu uns gestoßen ist über LinkedIn. Und wir heute das große Glück haben, mal einen kleinen Einblick in sein großartiges Leben zu bekommen. Hallo Alexander.
Ganz cool, der Alexander hat tatsächlich mehr als einen unserer Podcasts ganz gehört. Es gibt sie also.
Es gibt sie und er hat gerade uns verraten, er ist schon bei Nummer 11.
Genau.
Wow.
Hallo ihr zwei. Hallo Jens, hallo Jörg. Schöne Grüße aus einem trockenen und kalten Leverkusen. Dort habe ich meinen Lebensmittelpunkt und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein und ein wenig von dem zu erzählen, was mich als Mensch prägt und geprägt hat und welchen Weg ich bis hierhin genommen habe.
Ja, dann wünschen wir uns mal viel Spaß. Wir sind sehr gespannt.
Genau, hau raus, wie man hier oben
genau.
sagt.
Stell dich einfach mal vor und lege los.
Ja, sehr gerne. Den Namen hatten wir ja schon. Also mein Name ist Alexander Rehberg. Ich bin 48 Jahre alt. Und jetzt ist tatsächlich so ein bisschen die Aufregung da. Ich habe zwei erwachsene Kinder. Einen Sohn, der ist 26. Meine Tochter ist 18. Ich bin eineiiger Zwilling.
Oh.
Tatsächlich. Ich bin introvertiert. Finde ich immer ganz spannend, wenn Leute mich versuchen einzuschätzen, tatsächlich. Ich habe was zu erzählen, tatsächlich.
Ja, super.
Ja. Das ist gut.
Also finde ich auch ganz wichtig, das in der Kombination genauso hintereinander zu sagen. Ich bin introvertiert und ich habe was zu sagen. Und das finde ich ganz großartig, dass du das auch so offen sagst und vor allen Dingen noch besser, dass du sagst, ich stelle mich dann auch in der Öffentlichkeit dem Gespräch. Das ist ja für Introvertierte nicht ganz so einfach und insofern finde ich das schon mal großartig.
Ja, das ist mutig.
Das könnt ihr, glaube ich, besser betrachten, als ich das tatsächlich kann. Aber wenn ich gefühlt herkomme oder wenn ich gefühlt sehe, wo ich herkomme und ich bin Jahrgang 73. Meine Eltern sind, sag ich mal, direkt mit dem Krieg groß geworden. Die haben es glücklicherweise auch beide überlebt, sag ich mal, sonst wären wir ja nicht da. Aber in dem Umfeld, das meine Eltern kennengelernt haben, ist es, glaube ich, schon wichtig zu verstehen, dass meine Generation etwas anders, analoger und härter und weniger behütet, sag ich mal, groß geworden ist oder auch erzogen worden ist. Und ich weiß heute mittlerweile, dass mich das als Mensch sehr, sehr prägt und tatsächlich viel von mir ausmacht. Und das ist etwas, wo ich vor 4 Jahren auch eingestiegen bin. Vielleicht ein bisschen zu dem, was mich als Mensch auch ausmacht und das Thema eineiiger Zwilling. Es ist schon etwas Besonderes aus meiner Sicht, wenn man ab dem Zeitpunkt der Zellteilung, sag ich mal, sich den Raum mit einer zweiten Person teilt. Und ich habe das früher immer als Ballast wahrgenommen und ich habe eine Leere in mir gefühlt, vor allen Dingen ab dem Zeitpunkt, wo ich meinen Bruder auch loslassen musste, weil der ist ja auch irgendwann mal erwachsen oder erwachsener geworden. Und der hat tatsächlich seinen Platz an meiner Seite verlassen. Und ab diesem Zeitpunkt bin ich mehr oder weniger nur noch halb durch die Welt geeiert, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, und das kann man als Außenstehender wahrscheinlich sehr, sehr schwer betrachten, aber diese Bindung, die du hast, dass du jemanden hast, der morgens bis abends bei dir ist, in guten wie in schlechten Zeiten, der, sag ich mal, sich auch deine Unterhosen oder die Unterhosen mit dir teilt, der vom gleichen Teller ist, wenn so eine Person aus deinem Leben scheidet, auch wenn sie nicht weg ist, sie ist ja nicht weggeschieden, sondern er ist dann einfach trotzdem aus meinem Umfeld entfleucht und hat sich selbstständig gemacht und für mich ist da eine Welt zusammengebrochen damals.
Du hast in unserem Vorgespräch davon erzählt, dass du eine Heldenreise quasi gerade durchmachst. Uns wird mal interessieren, weil das hat ja auch was mit dem Thema Selbstführung zu tun, Transformation. Du hast uns auch im Vorgespräch verraten, dass du einen richtigen Change hinter dir hast. Magst du uns mal erzählen, wo du herkommst, also was du getan hast und was geschehen ist, dass du jetzt auf quasi in deiner Transformation immer noch steckst? Was war so die Gedanken, die Ideen, welche Auslöser waren das?
Ich gehe dort weiter, wo ich gerade eben aufgehört habe. Also für mich ist es wichtig, dass die Leute verstehen oder dass ihr versteht, wo das hingeführt hat. So, und dieser Weggang meines Bruders. Und
wie alt warst du da? Entschuldigung.
Ich glaube, es ist 16 oder 17.
Da ist dein Bruder schon weggegangen und hat sich selbstständig gemacht.
Er hat sich selbstständig gemacht insofern, dass er eine Ausbildung angefangen hat, okay. Und ist nach Frankfurt gezogen. Wir haben damals in Fulda gewohnt. Okay. Er ist quasi dann vielleicht nur noch jedes zweite Wochenende oder dritte Wochenende nach Hause gekommen. Ja. Okay. So. Und diese Lehre hat mich seitdem immer befüllt. Und es gibt zwei Ebenen, auf der das stattgefunden hat. Wenn du jemanden hast an deiner Seite, dann gehst du automatisch auch weniger raus. Und ich sehe das heute als Fehler, aber ich stehe heute mittlerweile dazu. Ich habe wenig bis keine Freunde gemacht, außerhalb dem Umfeld meines Bruders. Wir waren vielleicht auch ein bisschen speziell. Wir waren eine große Familie. Wir sind fünf Geschwister. Und diese Besonderheit, wie gesagt, die ich mit mir rumtrage, im Prinzip hat das angefangen zu eskalieren mit diesem Weggang. Ich habe verzweifelt versucht, diese Leere zu füllen. So, und habe mich, sag ich mal, versucht, mit dem, was ich bin und das, was ich kann, nach außen zu treiben und zu tragen. Und habe also versucht, gesellschaftlich ein bisschen Anspruch zu finden oder beziehungsweise Zuspruch zu finden, aber auch privat. Und in diesem privaten Bereich hat sich sehr viel getan. Ich hatte das Glück, dass ich auch aus meinem Elternhaus relativ spät ausgezogen bin und habe dann jemanden kennengelernt. Und glaubt mir, wenn ich sage, und das ist etwas, was ich heute sehe, ich bin tatsächlich jedem hinterhergesprungen, der mir nur ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und das ist, finde ich, tatsächlich ziemlich krass, weil du bist als Persönlichkeit, eigentlich solltest du fertig sein mit 18, aber dadurch, dass sich meine Eltern relativ rausgezogen haben und ich das mit meinem Bruder ausgemacht habe, ich bin also jedem hinterhergesprungen, der mir ein bisschen Aufmerksamkeit geschenkt hat. Und ich habe jemanden kennengelernt, und das ist meine Ex-Frau, wir sind auf Wegen, die ich heute gar nicht mehr weiß, wir sind verkuppelt worden. Wir haben uns getroffen und wir sind verkuppelt worden. Es haben Freunde versucht uns, oder eine Freundin hat uns versucht zu verkuppeln. Und ich habe dort etwas gesehen und habe gedacht, diese Frau ist schutzbedürftig und braucht Hilfe. Sie hatte einen Sohn zu dem Zeitpunkt schon. Das ist mein Sohn mittlerweile. Den habe ich mit 18 adoptiert. Ein früher Zeitpunkt war nicht möglich. Und ich habe mich auf diese Frau eingelassen, in vollen Zügen. Und das meine ich so positiv, wie ich das heute sage, ist tatsächlich, ich habe alles gegeben. Ich habe gedacht, diese Frau braucht Liebe. Ich habe ihr das gespiegelt. Sie hat mir das auch gespiegelt. Und auf kurz oder lang waren wir ein Paar gewesen. Ja. Und diese Entwicklung oder diese Partnerschaft, die ist im September 1999 in eine Ehe gemündet. Und diese Ehe habe ich 17 Jahre später verlassen. Und dieses Verlassen, das war eine meiner schwersten Entscheidungen, die ich in meinem Leben zu treffen hatte. Ich war tatsächlich physisch und psychisch komplett zerstört. Ich hatte und habe auch noch finanzielle, sag ich mal, Unzulänglichkeiten, die sich aus dieser Beziehung heraus ergeben. Und habe im Oktober, November 2016 auch, sag ich mal, mit einer suizidalen Person in meinem direkten Familienumfeld zu tun gehabt und habe mich darüber hinaus, ich hoffe, dass euch das nicht erschreckt, ich habe mich selber auch mit Suizidgedanken beschäftigt. Ja? Und für mich ist diese Ebene oder dieser Moment sehr wichtig, weil ich habe mich mein ganzes oder die Hälfte meines bisherigen Lebens an diese eine Person gebunden, an diese Familie gebunden, habe alles gegeben, habe aber nie etwas zurückerhalten. Ich sage das bewusst nie zurückerhalten, weil ich heute weiß, wir hätten nie heiraten dürfen. Trotzdem haben wir uns geliebt, wir haben gute Zeiten und wir haben schlechte Zeiten gehabt. Und was dazu kommt, ist, und das trage ich meiner Frau auch gar nicht nach, Ex-Frau gar nicht nach mittlerweile, ich denke, sie ist narzisstisch veranlagt und hat versucht, mich und mein Leben so auszusteuern, weil sie immer Angst hatte, dass ich sie verlasse und weil sie sich selber auch nie für liebenswert und lebenswert gehalten hat, sondern sie hat immer zu großen Teilen von dem profitiert, was ich als Mensch darstelle, was ich ausmache, von meiner Energie und natürlich von meinem Gehalt. Ja. Und da hat sie sich dran beteiligt und hat davon profitiert. Und ich habe mich immer in den Hintergrund gestellt. Ich habe immer versucht und habe immer gesagt, ich halte diese Familie am Laufen. Ich habe ein Eheversprechen gegeben. Ich halte diese Familie am Laufen. Ich bin nicht so wichtig, dass ich mich da in den Vordergrund stellen müsste. Und hier spielt dieses Thema Zwilling wieder rein. Und am Ende ist es tatsächlich so gekommen, und das empfinde ich heute auch als glücklichen Umstand. Wie gesagt, meine Ex-Frau ist sehr schwer krank geworden. Ich musste dann auch meine Arbeit kündigen, um mich um meine Kinder zu kümmern. Und in dieser Phase quasi kam es zu einem Umbruch. Und dieser Umbruch hat für mich insofern begonnen, als dass ich gesagt habe, ich hoffe, dass mich irgendwann vielleicht auf dieser Welt, in diesem Leben nochmal jemand so liebt, wie ich bin und mich so akzeptiert, wie ich bin. Und ich habe die letzten Tage in irgendeinem Gespräch auch die Formulierung gehört, man kann sich seine Zukunft erträumen. Und ich glaube auch schon, dass das vielleicht ein Stück weit eine Rolle spielt, dass ich ein halbes Jahr später, also ich habe mich im Herbst, Winter 2016 mit diesem Thema beschäftigt, ich verlasse meine Familie, weil ich einfach nicht mehr kann. Und ich habe zwei Optionen gewählt, entweder gehe ich oder ich gehe. Und mir war dieser Schritt, mich aus dem Leben zu verabschieden, der war mir sogar zu diesem Zeitpunkt ein Stück näher, als gescheiterte Person, als Individuum, mich aus dieser Beziehung zu lösen. Und da seht ihr vielleicht auch den Kampf, den ich mit mir ausgetragen habe. Und ich habe im Frühjahr, Sommer 2017 einen Impuls bekommen, einen externen Impuls. Und der sah im Prinzip so aus, dass ich meine heutige Frau, die ich zu diesem Zeitpunkt schon kannte, wir haben uns in einem sehr intimen Moment getroffen. Wir haben uns in einer Sekunde getroffen, von der ich auch glaube, dass sie kein Zufall ist. Und ich ihr mein Innerstes, obwohl ich sie nicht kannte, offengelegt habe. Und das war wie folgt, dass wir hatten eine gemeinsame Veranstaltung. Wir haben uns gemeinsam oder engagieren uns heute noch ehrenamtlich im Katastrophenschutz bei den Maltesern hier in Leverkusen. Wir hatten eine offene Veranstaltung, das war 2017. Und zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch sehr unglücklich, habe mir hinterhergehangen mit Gedanken. Und sie ist auch jemand, der sehr fürsorglich ist, und da komme ich gleich zu. Und ich habe mich aus einer Gruppe rausgezogen und habe mir meinen Gedanken nachgehangen, habe mich versucht, irgendwie über den Tag zu bringen. Sie kommt und fragt mich, warum bist du jetzt aus dieser Gruppe rausgegangen? Wir hatten doch Spaß gehabt. Was ist mit dir los? Geht's dir nicht gut? Und ich habe sie kommen sehen, und das kann man sich schwer vorstellen, aber ich habe in mein Handy geguckt, habe sie kommen sehen. Sie hat diese Frage gestellt, ich gucke sie an und sage, ja, ich bin dabei zu überlegen, mich zu trennen. So, weißt du, das ist wie irgendwie zu sagen, ja, also etwas sehr Surreales. Und wir kannten uns zwar schon, aber wir wussten, dass wir da sind. Und ich habe das in ihren Augen gesehen, und sie war total erstaunt, irritiert wäre jetzt das falsche Wort, aber erstaunt, weil sie alles von mir dachte zu hören, aber nicht so etwas. Und dann guckte sie mich eine Sekunde an und sagt, ja, in diesem Gedankengang bin ich auch drinne. So, und das war diese Sekunde. Wir haben uns in unsere Seelen reingeschaut, und das ist hängen geblieben. Und das ist dieser Impuls, von dem ich spreche. Und wir haben dann es tatsächlich geschafft, uns, sag ich mal, auch von diesem Moment an anders zu unterhalten. Wir haben den Kontakt gehalten, und sie hat mir irgendwann das Gefühl gegeben, ich bin ein besonderer Mensch, ich bin einzigartig, ich bin total liebenswert. Und mit diesem Impuls bin ich in diese Beziehung reingegangen. Und habe mich vorher getrennt. Das war für jemanden, der sich immer an anderen orientiert hat, der immer zurückgestanden hat, der keine seiner Entscheidungen tatsächlich völlig egoistisch getroffen hat, habe ich die egoistischste Entscheidung meines Lebens in meiner dunkelsten Stunde im Prinzip getan, und habe mich damit gleichzeitig aus dieser Umarmung gelöst habe meine Heldenreise begonnen.
Uff. Puh. Wow. Ja, Wahnsinn. Ich bin jetzt, wir dürfen ja nicht sprachlos sein, aber ich muss jetzt mal ganz kurz was machen. I'm feeling happy in a very special way, it's possible. Ja, I'm feeling happy in a very special way because of you.
Thank you. und das ist die Geschichte, die ich im Prinzip auch erzählen möchte. Und das ist der Start dieser Geschichte, die ich erzählen möchte. Ich habe die schwerste Entscheidung meines Lebens mit 42 getroffen. Ich bin mit 43 erwachsen geworden. Ich habe das Jörg schon erzählt, da komme ich auch gleich zu. Ich wollte euch aber noch erzählen, warum diese Beziehung zu meiner Frau so besonders ist und warum sie in mir etwas ausgelöst hat und ich auch in ihr, ohne dass wir es wussten. Sie ist auch eineiiger Zwilling. So, und das ist kein Zufall. Ja, und wenn ich weiß, ich kann heute sagen, ich habe eine Beziehung zu einer Person. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, und ich habe mein Yin zum Yang gefunden, ja, und genauso wie sie, und das ist das zweite Spannende, sage ich mal, nicht nur eineiiger Zwilling ist. Sie hat auch diese Heldenreise im Prinzip begonnen. Sie ist noch nicht ganz so weit wie ich, aber ich glaube, sie ist einfach gestärkter. Sie war einfach brutaler schon relativ viel früher und hat gesagt, das geht nicht, das tut mir gut, das tut mir nicht gut. So bin ich nicht gewesen. Aber das ist dieser Bund, der uns verbindet und der uns sehr viel Kommunikation auf nonverbaler Ebene ermöglicht. Und das ist dieses Band und das ist dieser Moment, wo das Leben uns zusammengeführt hat, für den ich unendlich dankbar bin.
Das klingt für mich so ein bisschen so, als wenn du deinen eigentlichen Zwilling, ne, deinen Bruder, jetzt quasi ersetzt, klingt jetzt blöd, aber quasi jemanden gefunden hast an deiner Seite, der zu dir gehört wie ein anderer Zwilling. Und ich kenne zwei Menschen oder vier Menschen sind es, die zwei oder eineiige Zwillinge sind. Und ich habe mit denen gesprochen und ich weiß darum, wie intensiv das ist, diese Beziehung. Während meiner therapeutischen Ausbildung hatten wir auch jemanden dabei, die immer das Gefühl hatte, das war eine Frau, dass sie irgendwie nicht vollständig ist. Und während dieser Ausbildung hat sie dann mal ihre Eltern gefragt und die Eltern haben gesagt, es gibt einen Zwilling. Und das hat sie gespürt, ohne dass sie das wusste. Und der Zwilling war, ich weiß nicht mehr warum, ist auch nicht so wichtig, der war aus dem Leben geschieden von ihr weg. Und ich glaube, war gestorben, aber ist auch nicht so wichtig. Und darum kann ich das nachvollziehen. Und ich kenne zwei, das sind die Surf-Twins von Fehmarn, die sind jetzt mittlerweile schon über 80. Und da hat die Frau mal zu mir gesagt, ich glaube wirklich lieben, also von dem einen die Frau, wirklich lieben tut er nur seinen Bruder. Und da habe ich so gedacht, wenn man die beiden sieht, dann spürt man das auch, dass das tatsächlich so ist. Also die Nummer eins ist immer der andere, der Bruder. Ja. Und danach kommt erst die Frau. Und das sagte sie so auch, ne? Ich komme erst nach dem Bruder. Ja. Und wenn man sich das, ich glaube, wer sich damit noch nicht so beschäftigt hat, der kann das vielleicht gar nicht so nachvollziehen, wie extrem das ist. Und das erzähle ich nur, weil ich das spüre bei dir, dass da wirklich ein riesiges Loch gerissen ist, was dein Leben letztendlich bestimmt hat. Und dass du jetzt quasi mit der Yvonne auf eine andere Weise gefüllt hast. Ist das richtig?
Definitiv. Ja, okay. Also das Loch ist richtig und der Bund ist speziell. Und tatsächlich ist diese Verbindung insofern einzigartig aus verschiedensten Gründen. Weil ich habe eben gesagt, wir haben uns gesehen in einer sehr dunklen Stunde und ich sage das immer ganz, ganz plastisch. Das Leben, wir standen da und die Sonne hat in unsere Herzen reingeschienen und wir haben das beide gesehen und wir haben das beide wahrgenommen. Von daher muss ich sagen, ist das tatsächlich etwas, wo ich sehr dankbar und sehr stolz drauf bin. Und warum ich sage, dass wir uns in die Seelen geschaut haben, ist so, ich habe mich mit der Trennung von meiner damaligen Frau mit dem Start, dem Zeitpunkt, den ich als Start meiner Heldenreise sehe, auch psychotherapeutisch mit meiner Kindheit auseinandergesetzt. Mhm. So. Und ich weiß heute, dass ich meine Mutter geheiratet habe. Okay. In meinem ersten Leben, hätte ich jetzt fast gesagt. Und Yvonne passt da auch oder passt nicht in dieses Bild rein, sondern ich habe ihre Seele gesehen und ich habe gefühlt, dass ich zu ihrer, dass unsere beiden Seelen zusammengehören. Und sie ist, kann ich sagen, sie ist nicht nur auch jünger, sondern sie ist komplett nicht der Typ Mensch, den ich eigentlich bisher immer gejagt habe, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, auf den ich gestanden habe, sondern ich habe gesehen, in welcher Balance oder in Balance sie ist und was sie als Mensch ausmacht, dass sie Zwilling ist. Ne? Ich glaube, das hat auch eine Verbindung gespielt oder hat eine Rolle gespielt, ohne es zu wissen. Und ich liebe sie wegen ihrer Seele. Sie ist perfekt für mich. Und das ist das, warum ich sage, also das eineige Zwillingsein ist, glaube ich, der elementare Punkt hier an dieser Stelle. Und nicht die Person und auch nicht, was sie auf dem Konto hat. Das war mir alles scheißegal, sondern diese Frau hat mir diesen Impuls gegeben und ich habe gespürt, dass sie was ganz Besonderes ist. Und wir haben heute noch wir führen heute eine einzigartige Beziehung. Ich habe ihr von vornherein versprochen, es gibt keine Fuck-ups. Ich habe mir einen erlaubt, ich habe sie einmal angelogen. Das tut mir heute noch leid, aber wir haben darüber gesprochen, wir sind über diese Hürden weg. Und wir reden über alles. Wir verschweigen uns nichts. Und gleichzeitig lässt sie mich Mensch sein. Sie unterstützt mich dort. Sie empowert mich in meiner Persönlichkeit, ohne etwas von mir zu nehmen, sondern sie ist einfach so, wie sie ist. Und damit ist sie perfekt für mich.
Was hatte diese Begegnung dann für eine Auswirkung auf deine anderen Lebensbereiche? Wir haben ja verschiedene Lebensbereiche, Job zum Beispiel und Fitness und Freunde und so weiter. Was ist dann passiert?
Ich bin in kein Loch gefallen, sondern wir haben uns gemeinsam entschieden, ohne uns wirklich zu kennen, bereits eine gemeinsame Wohnung zu nehmen. Und ich habe meinen Vermieter neulich mal gesprochen, habe gesagt, weißt du übrigens, wir haben uns keine 4 Wochen gekannt, als wir bei dir unterschrieben haben. Heute sind wir natürlich verheiratet. Und er hat gelacht und hat gesagt, das ist so eine tolle Geschichte. Ich mag euch beide so sehr. Und das darf ich vielleicht noch dazu sagen, weil das für mich auch wichtig ist. Ich bin mit dem ausgezogen, was in eine Tasche gepasst hat aus meiner Beziehung. Ich habe irgendwann, ich habe versucht, das professionell zu beenden, was nicht möglich war. Und irgendwann ist das für mich, irgendwann ist für mich ein Erwachen gekommen. Und dankenswerterweise war diese neue Wohnung schon da, auch wenn sie nicht befüllt war. Und ich bin in diese Wohnung eingezogen und habe 2 Wochen auf dem Fußboden geschlafen und habe das, was ich hatte, sage ich mal, an die Türen gehängt. Aber ich war der glücklichste Mensch dieser Welt. Ja. Und was dann noch passiert ist, tatsächlich, also wir haben Rosenkrieg geführt, meine Ex-Frau und ich. Die hat mich bis auf die Hosen ausgezogen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass auch wenn ich nicht schlecht verdiene, aber dessen, was wir an finanzieller Altlast mitgebracht haben, meinen laufenden Verpflichtungen und den Verpflichtungen im Trennungsjahr, ich hatte keine 100 Euro für mich. Ja. Und es gab Tage, an denen ich gesagt habe, Gott sei Dank ist Atmen ein Reflex. Aber ich hatte von dem Zeitpunkt an, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, auch nicht mehr das Bedürfnis, aus dem Leben zu scheiden, sondern ich habe gesagt, wir schaffen das. Und meine Freundin, meine Frau Yvonne, die hat dann gesagt, wir schaffen das wir kommen da durch. Und ich bin heute 4 Jahre weiter und ich bin so gewachsen als Persönlichkeit und als Mensch, für mich unvorstellbar. Und daran hat natürlich meine Frau einen ganz großen Anteil. Daran hat aber auch Anteil, dass ich mich psychotherapeutisch mit meiner Vergangenheit auseinandergesetzt habe, was, glaube ich, auch eine lebensrettende Maßnahme war, um für mich zu verstehen, warum das Ganze so gekommen ist, wie es gekommen ist. Glücklicherweise habe ich dann auch mit meiner Ex-Frau mich vereinbart, dass wir uns relativ zeitnah scheiden lassen. Das heißt, ich bin am 10. Dezember 2018 geschieden worden und hatte dann mit meiner Frau Yvonne mit Yvonne vereinbart, lass uns heiraten, lass uns gegenseitig absichern. Wer weiß, was die Zukunft bringt, aber uns war damals schon klar, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und das heute noch jeden Tag tun, wo ich für unendlich dankbar bin. Und wir haben am 5.4.2019 hier in Leverkusen geheiratet. Und an diesem Tag ist auch noch etwas passiert und das hatte ich dir schon erzählt, lieber Jörg. Und ich wollte das Bild eigentlich mitbringen, aber wir zeichnen das ja hier auf und es könnten nur die Leute dann auf YouTube sehen. Ich habe ein 1-Million-Euro-Foto bekommen. Wir hatten einen Fotografen engagiert, der uns 2 Stunden auf diesem Weg begleitet hat, ins Standesamt rein und auch raus. Und jetzt werde ich schon wieder emotional. Das war auch ein Glücksgriff. Ich habe diesen Fotografen tatsächlich noch ein Jahr nach unserer Hochzeit in Hamburg aufgesucht und habe gesagt, du hast einen super Job gemacht. Also ich hätte dir gerne noch viel mehr Geld geboten, aber das, was du für mich getan hast, du hast dieses 1-Million-Euro-Foto geschossen und auf diesem Foto sehe ich mich als erwachsenen Mann. Und das war ein Wendepunkt in meinem Leben, zu sagen, ich bin nicht mehr der Junge, ich bin nicht mehr das Kind, ich bin eigenständig, ich bin erwachsen und ich werde vor allen Dingen auch so wahrgenommen. Und ich habe diese innere Wahrnehmung und die äußere Wahrnehmung, die laufen ab diesem Tag, sind die komplett zusammengelaufen. Das braucht immer noch Zeit. Manchmal gibt es so Tage, wo ich neben mir stehe und sage, dann versuche ich in alte Muster zu fallen. So, und ich könnte noch viel mehr erzählen, aber die Trennung, die Entscheidung fürs Leben, meine Frau zu treffen, diesen Impuls von außen zu bekommen, mich als erwachsenen Menschen zu sehen, mhm, und mit einer Frau verheiratet zu sein, die nichts von einem möchte, außer an deiner Seite zu sein, die auf dein Geld scheißt, der es wichtig ist, dass du als Mensch da bist an ihrer Seite und sie vervollständigst, und das geht mir genauso, habe mich zu dieser Person gemacht, die ich heute bin. Und ich habe es neulich schon mal umschrieben, ist meine innere Wirbelsäule, die wird jeden Tag stärker und ich gehe mit breiter Brust raus. Und es gibt noch etwas, was in diesem Zusammenhang passiert ist, ist, dass ich mit dieser veränderten Wahrnehmung, ich bin sensibler geworden, wenn es darum geht, mit Menschen zu interagieren. Und ich weiß, dass ich eine natürliche Ausstrahlung besitze, die von anderen auch ganz anders wahrgenommen wird. Das heißt, ich habe mich nicht nur als Mensch gefunden, sondern ich bin von mir auch überzeugt, dass ich eine Führungspersönlichkeit bin. Und das muss nicht unbedingt führen im Unternehmen sein, sondern ich führe Menschen und ich bin mir bewusst, dass Leute, die sich an mich lehnen oder die meine Beziehungen suchen, und mein Trauzeuge ist einer davon, der im Moment, sag ich mal, auch sich noch auf einer Heldenreise befindet. Aber es gibt Leute, die ich an die Hand nehme und sie empowere. Sage Leuten, wie toll sie sind. Ich öffne Türen. Und diese Macht zu haben, das ist ein unglaubliches Geschenk, ist aber auch eine unglaubliche Bürde. Und ich versuche das so gut wie möglich einzusetzen. Aber ich versuche immer anderen Leuten zu helfen, stärker zu werden und mehr zu scheinen, weil ich auch genug scheine. Und es gibt Leute, die das vielleicht nicht so können. Und dafür stehe ich auch jeden Tag auf.
Ja, das ist auch, ich meine, wir sind ja ein Leadership-Talk, das ist auch ein wichtiger Punkt nochmal. Kannst du ein bisschen was zu deinem beruflichen Kontext sagen und was hat das jetzt, ich sag mal, mit Blick auf deine Verantwortung im beruflichen Kontext für Auswirkungen gehabt?
Eine sehr gute Frage, Jens. Ich bin selber in der Finanzindustrie zu Hause. Ich nenne mich immer liebevoll ein Hybrid. Ich arbeite im direkten Umfeld einer Treasury-Funktion, einer Finance-Funktion. Ich bin selber auch schon Global Treasurer gewesen und habe darüber hinaus mittlerweile weitere Kompetenzen vereint. Ich bin eigentlich als Banker groß geworden. Ich habe im Global Transaction Services gearbeitet, bei der Citigroup für 8 Jahre. Ich habe dann im Treasury der Bayer gearbeitet, bin dann einige Jahre bei PwC in der Treasury-Beratung gewesen und heute im Prinzip Global Treasurer.
Okay, das heißt, du bist ein ZDF-Typ beruflich. Zahlen, Daten, das heißt, Fakten.
Genau.
Was hat denn deine Transformation, deine persönliche Transformation für einen Einfluss auf deinen Job gehabt? Also genau. Was hat sich da verändert?
Also tatsächlich, und das nehme ich derzeit noch als Schwäche wahr, aber eigentlich auch als Stärke, ich bin weniger kompromissbereit mittlerweile. Zum einen habe ich dieses Thema Leiten und Führen, und das mache ich im privaten wie im beruflichen Umfeld, und da mache ich auch keinen Unterschied, sage ich mal, ob das die Putzfrau ist, die Toilette wischt, die kriegt von mir genauso einen guten Morgen gesagt, und wenn sie Zeit hat, dann auch noch 2 Worte gewechselt. Das kann der Werkstudent sein, das kann aber auch der Partner sein bei der PwC. Genauso ist das im Umfeld eines Industrieunternehmens. Ich empowere. So. Und in der gleichen Art und Weise, wie ich versuche, andere Leute weiterzuentwickeln, versuche ich natürlich mich auch weiterzuentwickeln. Und für mich ist es ein ganz wichtiges Unterfangen, dass ich mich in einem Umfeld bewege, wo ich alle meine, sag ich mal, Fähigkeiten ausleben kann, alle meine Sinne einsetzen kann und gleichzeitig aber auch mich in einem Umfeld bewege, wo ich weiß, dass ich als Mensch so gewürdigt werde oder auch Wertschätzung finde, dass ich mich selber weiterentwickeln kann. Das heißt, ich bin aktuell in einer, sag ich mal, schwierigen Phase, weil es tatsächlich so ist, dass ich beruflich an meine Grenzen komme. Ich möchte mehr, ich möchte mehr Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass ich dazu in der Lage bin. Und ich möchte mich weniger unterordnen, sondern ich möchte Entscheidungen treffen und ich möchte dieses Führungsthema, was ich habe, das möchte ich nach vorne bringen. Und aktuell bin ich in der Position, in der ich bin, nicht glücklich damit, weil ich das nicht kann. Ich bekomme keine Wertschätzung von oben. Ich kann Dinge nicht weitergeben. Also es ist keine Wachstumsmöglichkeit oder es ist keine Möglichkeit, meine Sinne einzusetzen. Ich bin härter in meinen Entscheidungen geworden und deswegen ist es durchaus möglich, dass die berufliche Veränderung, die ich sehe, dass sie ansteht, aufgrund meiner Heldenreise, dass die tatsächlich mich in einen nächsten Entwicklungssprung führt, genau in so eine Position rein. Wie die genau aussieht, weiß ich noch nicht. Dass sie im Finance- und Treasury-Umfeld stattfindet, das weiß ich auf jeden Fall.
Lass mich da mal einhaken. Du sagtest, ich bin härter geworden in meinen Entscheidungen. Definier mal für dich härter.
Tatsächlich, wenn ich nicht offen aussprechen kann, was ich denke, und wenn mein Gegenüber meine Gedanken, meine Emotionen, meine Gefühle nicht sieht, nicht wahrnimmt und auch nicht in seine Entscheidung, weil am Ende des Tages bin ich auf irgendeiner Hierarchieebene. Das heißt, das, was ich an Erfahrung habe, das ist valide und da stehe ich dazu. Okay. Wenn ich spreche, habe ich etwas zu sagen und da kommt dieses Introvertierte wieder rein. Ich melde mich nur, wenn es wirklich wichtig ist. Ich höre sehr viel zu, ich nehme sehr viel auf und ich gewinne da auch sehr viel Energie draus. Nur wenn ich mich melde, dann muss man mir zuhören. Und wenn ich das Gefühl nicht habe, dann gucke ich mir das eine gewisse Zeit lang an und dann treffe ich Entscheidungen und das meine ich mit Härte.
Aber das, also lass mich mal schildern, was ich da raushöre. Ich höre da härter, nicht im Sinne von, ich sag mal, zurückweisender, im Sinne von sturer, im Sinne von brutaler, im Sinne von menschenverachtender, sondern ich höre härter im Sinne von, im Sinne der eigenen Positionierung klarer.
Ganz genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Mhm. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Mhm. Ja.
Und das ist natürlich etwas, was wo auch viel Energie rauskommt. Wie reagiert dein Umfeld auf die neue Selbstdarstellung?
Tatsächlich glaube ich, dass ich heute schon anecke, weil einfach in diesem Gesamtgebilde eines Unternehmens jede Person eine Rolle hat. Und ich glaube, es liegt ganz viel an der Einstellung der Führungskräfte, ein Change, eine Interaktion zuzulassen und das wiederum, sag ich mal, weiter zu verarbeiten und vielleicht auch Entscheidungen in ihre Entscheidung oder in seine Entscheidung einfließen zu lassen. Wenn ich diese Plattform nicht kriege, so rumformuliert, dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, weil ich tatsächlich, ich habe ja nicht nur Erfahrung, sondern ich habe auch Werte. Und ein wichtiger Wert ist, ich gehe sehr gut mit Leuten um. Also ich habe es ja schon gesagt, ich empower Leute, ich verändere Leute, ich kann Leute sehen, ich kann auch in Seelen reinschauen, ich erkenne sehr schnell, was eine Person ausmacht, welche Stärken und Schwächen sie hat. Und selber bin ich dann natürlich auch noch in einer Lernkurve. Aber dieses, ich sehe etwas, ich höre etwas, ich mache mir dazu Gedanken und dann gebe ich das in, sag ich mal, komprimierter Form nach oben. Die Sachen laufen nicht oder sie laufen sehr gut. Ich bin auch ein sehr positiver Mensch, ne? Und das ist, glaube ich, auch was mich ausmacht. Ich für mich ist das Glas nie halb leer, sondern halb voll. Für mich gibt es immer einen Ausweg und das ist auch etwas, was ich in meiner Zeit in 2016, 2017 und darüber hinaus festgestellt habe, wenn es ein Problem gibt, dann zerteile ich das so in so viele kleine Bausteine, dass man es am Ende des Tages lösen kann. Und ich glaube, dieses Mitfühlen, dieses Mitagieren, dieses unternehmerische Denken, gesamtheitlich denken, Leute, Prozesse und sagen wir, interne und externe Faktoren zu sehen, da bin ich in der Lage dazu. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass viele Unternehmen dich einstellen, um eine Funktion zu erfüllen, aber dieses unternehmerische Denken oder Handeln von ihren Mitarbeitern gar nicht einfordern, sondern einfach sagen, ich weiß es besser. Und wie gesagt, wenn ich dieses Umfeld sehe, dann oder in dem befinde ich mich zurzeit, dann gibt mir das schon zu denken. Und deswegen, ich ecke da an und ich gehe in den Dialog, wie du gesagt hast, Jens, ich bin da sehr dialogfähig, bin da auch sehr kritikfähig, aber die Entscheidung am Ende des Tages, gemeinsam aus diesen Sachen etwas mitzunehmen, mich nicht nur zu hören, sondern auch darauf einzugehen, das ist mir unglaublich wichtig und das fordere ich mittlerweile ein und deswegen ecke ich an.
Wenn du dein altes Ich und dein neues Ich vergleichst, würdest du sagen, dass du, weil du hast ja früher auch Geld verdient, du bist ja in diesem Umfeld gewesen, hast du da eine Rolle gespielt? Weil ich gucke so ein bisschen den für unsere Hörer, wo ist der Lerneffekt? Also ich würde gerne, oder wir gucken immer, dass wir auch so ein Takeaway für unsere Hörer haben, um sie zu motivieren, auch in eine Transformation zu gehen. Und hast du früher eine Rolle gespielt und bist jetzt echt? Und wie fühlt sich das an? Oder wie hat es sich angefühlt und wie fühlt es sich jetzt an? Kannst du das sagen?
Ich gehe sofort auf deine Frage ein. Für mich gibt es einen wichtigen Impuls, für den ich jeden Morgen aufstehe oder warum ich aufstehe und warum ich, glaube ich, auch wenn ich nur einer von 8 Milliarden Menschen bin, eine Rolle spiele. Ich spiele einen Akkord in der Symphonie des Lebens. Und jetzt lachst du vielleicht, Jörg, ich weiß, dass das von dir kommt. Ich finde diesen Spruch aber sehr schön. Man kann es auch als Rad vergleichen, als kleines Rad im Getriebe eines Uhrwerks. Das ist etwas, was ich sehr wichtig finde. Das Zweite, was du sagst, eine Rolle zu spielen und echt zu sein. Ja, ich habe eine Rolle gespielt und ich glaube, dass die Erfüllung oder die Erfahrung im Umgang, im beruflichen Umfeld und auch im privaten Umfeld eine wichtige Rolle spielt, um glücklich zu sein. Man darf keine Rolle spielen am Ende des Tages. Man sollte echt sein, so echt wie es geht. Und man sollte auch zu seinen Fehlern stehen, weil ich glaube, das, was wir heute immer noch sehen, es gibt keine Fehlerkultur. Es gibt sie weder im beruflichen Umfeld noch im privaten Umfeld. Es muss immer alles Instagram und Facebook tauglich sein, aber das ist es nicht. Und diese Transformation oder diese Heldenreise, auf der ich mich befinde und diese Entwicklung, die ich gemacht habe, ich werde keine Rolle mehr spielen in diesem Leben, sondern ich bin so echt und authentisch, wie ich sein kann. Und ich bin so angenehm und so unangenehm, wie ich sein kann. Und wir hatten das gestern, Jörg, wo ich gesagt habe, ich habe einen Elevator-Pitch gemacht gestern mit jemandem. Und ich stelle mittlerweile bewusst mich als Marke in den Vordergrund, bevor ich überhaupt anfange, über berufliche Veränderungen und berufliche Positionen zu sprechen, bewerbe ich mich bei Personen im privaten und beruflichen Umfeld als Marke. Und das, glaube ich, sagt viel aus, auch in dieser Transformation. Ich möchte als Mensch wahrgenommen werden. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe nicht nur Erfahrung, sondern ich habe auch Weitblick. Ich habe meine Kompetenzen. Ich habe meine Stärken und Schwächen. Aber ich bin ich und deal with it or not. Dafür gibt es mich keine Differenz mehr.
Ich muss da mal reingehen, weil ich das gut nachspüren kann, was du sagst. Das ging mir nämlich ähnlich. Ich glaube, du warst auch damals in echt, aber mit einem anderen Selbstwert. Das darf man halt nicht vergessen. Wir spielen ja alle Rollen im Sinne von, Wir sind auch in anderen Kontexten, werden andere Dinge von uns erwartet und sind wir auch bereit, anders zu agieren. Also als Vater und als Sohn bin ich anders und das ist auch total okay und trotzdem bin ich echt. Im beruflichen Kontext ist es aber so, dass wenn ich keinen Selbstwert habe oder einen zu geringen Selbstwert habe, ich eben viel stärker im Außen bin als im Innen und das Außen mich dann in meinen Reaktionen auch anders steuern kann. Was ich jetzt bei dir raushöre, ist, du hast einen anderen Selbstwert bekommen durch das, was du uns geschildert hast und kannst dann auch anders für dich einstehen. Das heißt, und das beschreibst du jetzt als echt, aber da draußen sind ja auch ganz viele Leute, die auch glauben, sie sind authentisch, aber sind eben aufgrund ihrer eigenen Geschichte vielleicht noch nicht so weit wie du, so zu sich stehen zu können und sich auch zu behaupten in ihrer Person und auch den Druck letztendlich auszuhalten, der dann vielleicht aus dem sozialen Gefüge kommt, weil das soziale Umfeld dich eigentlich anders hätte. Du sagtest anecken, ne? Dein soziales Umfeld hätte dich immer noch gerne anders, nämlich so wie du warst, als dein Selbstwert noch nicht so ausgeprägt war. Ne?
Genau. Ja, du hast es sehr gut erklärt, Jens. Das unterschreibe ich so. Und tatsächlich, ich rede auch mit meinen Kindern und sage, ich habe euch alles gegeben, was ich konnte, und ich war so echt, wie ich sein konnte. Es war nur ein anderes Ich.
Ja.
Ja, so ist das, wenn man sich so ein wenig in Form redet. Und vielleicht erkennt man auch sehr schön dran, und das ist eine eigene Reflexion aus diesem Podcast. Ich habe sehr weich angefangen und dann floss es auf einmal. Und ich glaube, ich habe auch meine nicht nur meine Stimme, sondern auch meine Position vielleicht auch innerlich gestärkt, weil ich einfach zu diesen Themen stehe. Und insofern glaube ich, ist das dieses Nonverbale, was man vielleicht, wenn man sich diesen Podcast dann später nochmal anhört oder auch anschaut, dann auch sehen kann. Aber ja.
Aber was ich hier für mich raushöre, und das finde ich jetzt, das klickert so im Hintergrund seit 20 Minuten. Wenn ich Arbeitgeber bin, dann habe ich mit Menschen zu tun, die alle so Prozesse durchlaufen. Und den Axel, den ich jetzt habe, der ist ja energetisch ganz anders drauf als vorher.
Alexander,
ne? Er ist ganz energetisch ganz anders drauf als vorher. Ist es da nicht eigentlich zwingend notwendig, meine Mitarbeitenden zu bestärken, in diese Heldenreise reinzugehen? Oder habe ich als Arbeitgeber vielleicht da sogar eine große Angst davor, dass meine Mitarbeitenden sich jetzt plötzlich auf so eine Reise begeben und ganz anders rauskommen, als ich sie eigentlich haben will?
Na, die werden ja stärker, ne?
Ist
ja nicht für jeden was.
Ist ja nicht für jeden was. Aber ich finde, wenn ich jetzt als Arbeitgeber diesen Podcast höre, dann sollte das ja was mit mir machen. Nämlich die Frage, kenne ich meine Leute eigentlich? Die zweite Frage, was kann ich denn tun, um solche Entwicklungen auch zu unterstützen? Die Menschen also dazu zu befähigen, zu empowern, in einen größeren Selbstwert zu kommen, wenn das ein Thema von ihnen sein könnte.
Also was ich...
Entschuldigung, ich bin ja nicht fertig.
Ach so.
Ich wollte ja dazu seine Meinung haben. Wie siehst du denn das, also als wenn du jetzt mal die Rolle wechselst und auf deine Arbeitgeber guckst? Was wäre aus deiner Sicht das sinnvolle Learning der Arbeitgeber aus so einer Geschichte wie von dir?
Dass es, sag ich mal, Führungsgespräche gibt, dass es Mitarbeitergespräche gibt. Da glaube ich, sind wir uns alle einig. Das ist mittlerweile ein Medium, was, sag ich mal, in der Steuerung, Bewertung der Ziele der Mitarbeiter und Ziele der Vorgesetzten tatsächlich mittlerweile weitestgehend Platz gefunden hat oder Raum gefunden hat. Was du sagst, ist auf jeden Fall wichtig. Was ich persönlich in der Form noch nicht sehe oder es hat noch nicht überall Einzug gehalten, ist, tatsächlich, man müsste diese Bewertungs- oder diese Mitarbeitergespräche öfters durchführen. Für mich würde es sowieso eine Open-Door-Policy geben, wenn ich mit jemandem arbeite und der Probleme hat, dann bespreche ich das mit den Leuten. Ne? Oder ich sage auch, wie ich das im Juli gemacht habe, ich bin jetzt eine Woche im Hochwassereinsatz. Das sind so Sachen, die wichtig sind. Aber ich glaube, dass das Thema Emotion und subjektive Wahrnehmung auch auf solche Mitarbeitergespräche gehört. Und das ist nicht nur wichtig, sage ich mal, den Stand eines Mitarbeiters oder Mitarbeiterin zu haben, die gute und schlechte Tage haben. Aber ich glaube, dass man auf diese Art und Weise auch vorbeugen könnte zu sehen, wenn es um die Frage geht, würdest du in 12 Monaten noch für dieses Unternehmen arbeiten oder nicht? Und ihr kennt das auch, diese Frage, gibt es auf solchen Mitarbeiterbögen? Das ist meines Erachtens völlig zu kurz geschossen, sondern tatsächlich ist die emotionale Bewertung und oder die emotionale Zufriedenheit im Berufsleben, in der Interaktion mit Menschen, die kommt meines Erachtens viel zu kurz und müsste mehr auf den Prüfstand.
Die Frage stellt sich für mich, du hast vorhin, und diese Rolle meinte ich, oder die Fassade, Rolle das falsche Wort, du hast vorhin von dir erzählt, dass du bis zu dem Zeitpunkt deiner Trennung quasi in deinem Kinder-Ich gewesen bist. Das bedeutet, dass du letztendlich in deinem Leben in deinem Beruf nur überleben konntest, indem du dir eine Fassade vor das Kinder-Ich stellst, die einen Erwachsenen darstellt. Und das meinte ich mit Rolle spielen, aber vielleicht ist Fassade besser. Und wie kannst du einen Mitarbeiter motivieren, selber in die Heldenreise zu gehen? Hast du eine Idee, dass er, weil das wäre letztendlich, um den dann in seine volle Kraft zu kriegen, weil du hast ja gerade auch von dir erzählt, dass du durch deine Transformation in deine volle Kraft gekommen bist. Und also letztendlich, wenn ich Arbeitgeber bin, wünsche ich mir ja, dass meine Mitarbeiter in ihrer vollen Kraft sind. Wie kann ich es aus deiner Sicht meinen Mitarbeiter motivieren, selber in diese Heldenreise zu gehen? Also wie kann ich ihm diese Tür öffnen? Weil das ist ja eine sehr menschliche Geschichte.
Es ist möglich, für mich aber ein schwieriges Thema, und dann spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung heraus, ist, mit wem teilst du dein innerstes Ich? Mit wem teilst du das? Normalerweise nicht mit deinem Vorgesetzten. So. Wenn Unternehmen das tatsächlich umsetzen wollen oder auf ihre Agenda draufsetzen wollen, dann, müsste, und das ist jetzt nur offen in den Raum gesprochen, aber dann müssten Führungskräfte zusätzlich zu ihren fachlichen Führungsfähigkeiten Leadership Skills haben, beziehungsweise so in der Lage sein, sich mit einem Menschen auf einer psychosozialen Ebene zu unterhalten, beziehungsweise mit denen zu interagieren. Und dieser Begriff ist auch schon mal, oder dieser Satz ist auch schon mal gefallen. Führungskräfte sind da nicht immer in der Lage dazu, sondern die werden aus anderen Kompetenzen heraus gefördert und gestärkt. Und diese Fähigkeiten ins Unternehmen zu verankern, hat aus meiner Sicht, müsste aus meiner Sicht einen ganzheitlichen Shift bedeuten, das Thema Führungskräfte, Führungserfahrung völlig neu zu bewerten. Weil ich glaube, dass Leute wie ich, die diese Heldenreise gemacht haben, die auf Menschen achten, die groß denken, die breite Leitplanken haben und die selber auch mal gefallen sind, dass die wesentlich besser auf Leute aufpassen und auch mal schauen, was hinter den Fassaden passiert. Und damit im Prinzip Leute stärken können, zu sagen, du bist mir nicht nur als Arbeitskraft wichtig, sondern du bist mir als Mensch wichtig. Und wenn dieser Punkt erreicht ist, und ich glaube, dass es ganz viele Unternehmen mittlerweile gibt, die das machen, dann ist die Tür offen, Leute auf diese Heldenreise zu schicken. Weil das würde ja unter anderem auch bedeuten, dass sie zumindest für eine vorübergehende Zeit nicht vollständig vielleicht am Arbeitsplatz sein können, dass sie nicht ihre volle Arbeitsleistung bringen können. Aber was das im Effekt bedeuten würde, Leute in ihrer tatsächlichen Stärke im Unternehmen zu halten und darauf bauend wieder Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen, gar nicht zu bezahlen. Also eigentlich müsste jeder schreien und sagen, ich fange heute damit an, weil der nicht monetäre Effekt würde sich am Ende des Tages auch auf die Produktivität und die Leistung der Mitarbeiter auswirken.
Das bedeutet definitiv, ja, dass der Führungskraft eine richtige Beziehung zu den Mitarbeitern aufbauen können muss, in der Lage sein, sich also für die zu interessieren und also einen Beziehungsstil sozusagen.
Das muss sein, ja. Und so arbeite ich. Und deswegen sage ich heute, auch wenn ich nur bedingt bisher in Führungspositionen war, mein Ansatz mein Ansatz, mit Leuten umzugehen, ist gesamtheitlich. Mir ist das egal, ob das der CFO ist oder ob das die Putzfrau ist. Mir ist es wichtig, dass ich weiß, was diese Leute denken und was diese Leute fühlen. Und da muss kein ellenlanger Dialog daraus entstehen, sondern ich möchte nur den Impuls geben, dass ich jemand bin, der das Gegenüber als Mensch sieht. Und dieses Thema Menschlichkeit, das muss mehr in den Vordergrund. Dafür stehe ich und deswegen ecke ich auch gerne an, deswegen habe ich ein neues Ich und deswegen glaube ich, dass ich, und das wollte ich anfangs schon gesagt haben, beziehungsweise wollte mir das für das Ende ein wenig aufheben. Ich habe heute mir vorgenommen, mit diesem Podcast meine Heldenreise abzuschließen, in dieser Transformation meiner ersten Phase der Entwicklung, weil ich weiß, dass etwas in mir schlummert, was mich zu Größerem befähigt. Ich tatsächlich dann quasi mit diesem Podcast in meine nächste Entwicklungsstufe gehe, in der ich mich heute schon befinde. Also ich glaube, die Triebwerke sind schon gezündet. Es ist Ignition, aber es ist noch nicht Liftoff. Das Liftoff wird dann irgendwann demnächst kommen. Und insofern danke ich vor allen Dingen dir, lieber Jörg, aber auch dir, lieber Jens, dass wir uns kennenlernen durften. Dass ich Teil dieser Community, eurer Community bin. Und ich fühle mich nur wohl, sondern ich habe was zu sagen. Und ich danke euch, dass ich die Plattform bekommen habe, das hier heute zu tun.
Sehr gerne. Und so viel möchte ich mal verraten. Der Alexander ist der erste Mensch, der mein Buch, was noch nicht veröffentlicht ist, komplett gelesen hat. Und da ist auch zum Beispiel die Heldenreise ein ganz wichtiges Thema.
Das ist tatsächlich, und die Leute dürfen gespannt sein, was da kommt. Das wird richtig gut. Ich habe dran gearbeitet und ich habe eigentlich Dauergänsehaut gehabt. Und eure Podcasts, aber auch dieses Buch sprechen total meine Sprache. Und ich freue mich heute schon, dass es viele Leute hoffentlich dann auch erwerben und sich auf diese Heldenreise begeben. Es macht etwas mit einem, vor allen Dingen, es macht einen zufriedener, es lässt einen in sich ruhen, es macht einen glücklicher. Und tatsächlich habe ich auch mit dem Ende meiner damaligen Beziehung, ich war nicht nur psychisch kaputt, ich war auch physisch kaputt, ich hatte diverse Intoleranzen, ich hatte offene Hände. Das ist alles weg. Und insofern kann ich nur sagen, wenn die Seele gesund ist, dann ist auch der Körper gesund. Und wenn es Authentizität gibt und wenn es gesunde Menschen gibt und Leute, die aufsprechen können, dann habt ihr einen großen Teil dazu beigetragen. Und ich hoffe, dass ich ein wenig dazu beitragen konnte mit meinem Podcast heute.
Das ist eigentlich ein toller Schlusssatz, ne? Besser kann man es nicht sagen. Also wir brauchen dich nicht mehr bitten um einen Schlusssatz, Alexander. Vielen Dank. Wir haben jetzt auch schon ziemlich lange gequatscht, schon fast eine Stunde. Das ist eigentlich schon Thomas Gottschalk-mäßig. Und von daher danken wir dir ganz herzlich für diesen Talk jetzt gerade. Ich danke dir nochmal persönlich für deine Mitarbeit an meinem Buch. Und ja.
Und ich jingle jetzt aus.
Genau, und jetzt singeln wir aus.
Dann mach das mal.
Danke dir, mein Lieber.
Alles klar, schönes Wochenende. Alles.
Dankeschön. Macht's gut.
Ciao. Du auch. Ciao. Tschüss.
Ciao. Rebellentalk. Der große Freiheit.com